Willkommen zum HIGH-Podcast, Folge 147. Heute mit Anna Alex, Gründerin und CCO von Planetly. Zuvor Gründerin und Co-CEO von Outfittery. Davor Head of Product Management bei deindeal.ch und beim Business Development von Rocket Internet. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Unser Thema heute: Wie können Daten und Technologie dabei helfen, den Ausstoß von CO2 zu senken? Es klingt kaum vorstellbar, doch es ist so. Bevor Anna Alex Planetly gründete, gab es kein zentrales Dashboard, auf dem Unternehmen ihre Emissionen in Echtzeit sehen konnten. Nachhaltigkeitsberichte erschienen nur einmal im Jahr und erzählten stets von der Vergangenheit, nie von der Gegenwart. Was nicht gemessen wird, das wird sich niemals ändern, glaubt Anna Alex. Sie gründete ihr Unternehmen und stieg dafür bei Outfittery, dem erfolgreichen Online-Herrenausstatter, aus. Ihre Partnerschaft mit Co-Gründerin Julia Bösch endete friedvoll und in Freundschaft, doch leicht sind solche Trennungen nie. Eine Geschichte vom Wunsch, das Klima zu retten, von der Leidenschaft, Technologie gegen die größten Probleme der Welt in Stellung zu bringen und von der schwierigen Entscheidung, mit einem gemeinsamen Erfolg abzuschließen und einen neuen Start zu wagen. Und ich begrüße jetzt Anna Alex. Hallo Anna, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Du bist Gründerin von Planetly, erfahrene Unternehmerin. Du bist eine der Mitgründerinnen, lange auch im Vorstand von Outfittery, uns allen bekannt, beeindruckt, was ihr mit Outfittery geschaffen und aufgebaut habt. Jetzt widmest du dich einem neuen Thema, nämlich dem Klimaschutz. Was genau plant Planetly? Was wollt ihr erreichen?
Ja, also Planetly möchte und wird nichts anderes sein als tatsächlich das, die Plattform und das Tool, das vielen, vielen Unternehmen dabei hilft, klimaneutral zu werden. Und dazu unterstützen wir unsere Kunden erst einmal da drin, überhaupt ihren CO2-Fußabdruck zu analysieren. Und alleine schon das ist eine Mammutaufgabe, denn dafür brauchen wir sehr, sehr viele Daten und müssen mit sehr vielen Daten umgehen. Aber nur auf Basis von einer guten Datenlage können dann auch die richtigen Schritte zur Reduktion identifiziert und eingeleitet werden und können auch Emissionen dann ausgeglichen werden und Unternehmen wirklich klimaneutral werden.
Wir werden also das heißt, Anna, wir werden uns das gleich nochmal ganz genau im Detail anschauen, wie das funktioniert, was genau ihr anbietet und wie der Schritt zur Klimaneutralität erfolgt. Aber zunächst mal auf die allgemeine Lage. Klimaschutz, das Wort ist in aller Munde, dringender Handlungsbedarf. Welche Fakten haben dich besonders dazu motiviert, ein eigenes Unternehmen, ein neues Unternehmen zu gründen?
Meine Motivation war in erster Linie, dass ich gesehen habe, dass es so eine Lösung wie Planetly noch nicht gibt. Und das war tatsächlich auch für mich unglaublich. Ich wollte damals 2018 den CO2-Fußabdruck von Outfittery herausbekommen und hatte dann relativ schnell einen Berater mit einem Excel-Sheet, der durch die Firma lief und uns jede Menge Daten gefragt hat und abgefragt hat und irgendwann dann so ein Report überreichte und sagte so, das ist jetzt euer Fußabdruck. Das war aber ausschließlich rückblickend, nur auf das abgeschlossene Geschäftsjahr. So, ne? Der Zug war schon längst abgefahren. Also man konnte überhaupt nicht mehr gegensteuern. Es hat mir eigentlich keine konkreten Insights an die Hand gegeben, wo ich jetzt anfangen muss, um wirklich zu reduzieren und was ich wirklich tun kann jetzt als Entscheiderin, wenn ich es ernst meine, mit dem Klimaschutz.
Und alles auf Excel, das bedeutet wahrscheinlich auch nicht mit einem Benchmark, einem Best-Practice-Vergleich, nicht interaktiv, mit wenig Dateneinfluss von außen, alles händisch.
Ganz genau, alles händisch, alles nur rückblickend, nichts automatisiert, nichts in Echtzeit, nichts in eine Drill-Down-Funktionalitäten und so weiter, die wir alle kennen von einem Google Analytics.
Keine Visualisierung
und auch keine Kollaborationsmöglichkeiten. Ne? Also weil es ist ja nicht nur irgendwie jetzt der oder die CEO, die sich damit beschäftigen sollte, sondern da spielen ja eigentlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch eine Rolle. Und als ich das festgestellt habe, war ich auch ziemlich entsetzt, denn Wenn wir uns mal unsere finanziellen KPIs angucken oder auch die Marketing-Kennzahlen oder so, dann ist das alles auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ich weiß ganz genau, wer auf welchen Newsletter wann geklickt hat. Und wir wissen, wir gucken uns auch unseren Umsatz ja nicht nur einmal im Jahr rückblickend an. So, und genau das machen wir uns jetzt mit Planetly zur Mission, die Nachhaltigkeitskennzahlen der Unternehmen eigentlich auf das gleiche Level erst einmal zu bringen, mit dem wir auch unsere anderen Kennzahlen behandeln.
Interessant. Und gleichzeitig hast du vielleicht auch ein Gefühl gehabt, eine nicht Goldgrube gefunden zu haben, doch zumindest einen unbearbeiteten Acker gefunden zu haben, weil man freut sich ja als Unternehmerinnen und Unternehmer auch darüber, wenn man denkt, das ist ja noch gar nicht so digitalisiert, dieses Feld, wie es digitalisiert sein könnte. Ich habe eine Terra Incognita entdeckt, ein Stück weißes Papier auf der Landkarte, das kann ich jetzt besiedeln. Hast du das auch gefühlt bei der Gelegenheit, die Chance gleich gesehen?
Na, was ich auf jeden Fall gefühlt habe, ist, dass es ein Bereich ist, in dem ich Mehrwert stiften kann. Was ich seit 10 Jahren mache, ist Software zu bauen, Marken aufzubauen, gute Usability zu bauen. Und das habe ich gesehen, das alles braucht man, um das tatsächlich groß zu machen. Denn Unternehmen wollen keine komplizierten Systeme. Die wollen nicht, dass Klimaschutz kompliziert ist, sondern es muss einfach sein, für die EntscheiderInnen in den Unternehmen wirklich aktiv zu werden gegen die Klimakrise. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass das, was ich kann und das, was wir jetzt brauchen, da tatsächlich gut zusammenpassen.
Und dann hast du losgelegt, aber nicht als Einzelgründerin im Hinterzimmer der eigenen Wohnung, sondern du hast gleich Gas gegeben, April 2020, erste Seed-Runde. Seed klingt immer klein, aber wenn ich richtig informiert bin, 5,2 Millionen Euro in der Seed-Runde eingesammelt von Frühphasen-Venture-Kapitalfonds wie Speed Invest, Florian Leibert ist mit dabei, Cavalry, die glaube ich auch bei Outfittery mit dabei waren, sind mit eingestiegen. Nein, die waren nicht bei Outfittery, schüttelst den Kopf. Gut, dann sind sie bei dir mit dabei. Und dann am 19. April 2021, Lars Hinrichs, bekannt als Zing, Erfinder, Gründer, Kopf, hat sich über seine Investmentfirma Zinco Capital beteiligt. Über die Höhe der Beteiligung ist nichts bekannt. Also du hast es dann schon gleich auf ganz schön viel Geld und Größe angelegt.
Ja, und zwar, weil wir keine Zeit mehr haben. Also wir haben als gesamte Menschheit von hier an jetzt noch 7 Jahre, um wirklich das Ruder rumzureißen und unsere Emissionen bedeutend zu reduzieren. Und alles, was wir von hier aus jetzt machen, muss groß werden, muss skalieren. Wir können nicht mehr mit kleinen Lösungen und irgendwie kleinen Schritten von hier aus weiterkommen, sondern wir müssen jetzt wirklich groß denken und mit sehr großer Geschwindigkeit radikale Schritte angehen. Und dieses Verständnis und das Bewusstsein dafür, dass sozusagen so the Age of Delivery, sage ich immer, ja, so Age of Delivery has begun. So, wir haben nur noch diese 7 Jahre Zeit, wir haben noch nicht mal mehr 10 Jahre Zeit. Mhm. Dieses Bewusstsein erfreulicherweise feststellen, dass das auch unter den Investoren schon sich bereits durchgesetzt hat. Und insofern war da die Bereitschaft sehr groß, zum einen unseren Purpose zu unterstützen als Firma, auch dankenswerterweise das Vertrauen sehr groß in mich und Benedikt, jetzt als erfahrene Unternehmerin.
Benedikt Franke ist dein Co-Founder.
Ganz genau. Aber auch gleichzeitig, wie du sagst, ne, und da machen wir ja auch gar kein Geheimnis draus, eine große Business Opportunity, die wir hier sehen, denn viele Unternehmen werden genau so einen Service, wie wir ihn anbieten, in den nächsten Jahren brauchen. Und nutzen.
Da jetzt Lars Hinrichs, die Summe ist nicht bekannt gegeben worden, aber auch nicht für das Ausgeben von Kleingeld bekannt ist, schätze ich mal, ihr habt in der Summe wahrscheinlich 6-7 Millionen Euro eingenommen und das nur in der Seed-Runde. Das heißt, wenn ihr dann hinterher in eine Series A, Series B geht, wird es noch größer werden. Erklär uns doch bitte mal, wenn man ein solches Geschäftsmodell aufbaut wie das eurige, wie viel Geld braucht man da ungefähr für und wofür gebt ihr das Geld aus? Ist es Technologie, ist es die Plattform, ist es das Consulting, die Consultants, die man braucht, um bei den Kunden tatsächlich Eindruck zu machen und die Daten herauszubekommen und tatsächliche Veränderungen herbeizuführen? Was wird es sein? Wird es eine Technologiefirma sein? Wird es eine Beratungsfirma sein? Was steht im Vordergrund?
Also wir sehen uns selber ganz klar als Technologiefirma, als Softwareunternehmen und nicht als Beratungsfirma. Denn wir glauben, nur mit Software können wir tatsächlich am Ende des Tages den Scale erreichen, den wir jetzt brauchen und den ich gerade schon ansprach. Und insofern sehen wir unser Hauptskill auch und das, was wir sozusagen da jetzt in der Klimakrise an den Tisch bringen, wirklich das Thema Technologie, Software und Daten. Und das Ganze ist im Grunde auch eine sehr große Datenherausforderung, denn um den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens in allen Facetten und verschiedenen Bereichen berechnen zu können, brauche ich sehr viele Daten. Ich brauche Daten von dem Unternehmen, aus den ERP-Systemen, aus den Travel-Management-Systemen, aber auch aus der Lieferkette und aus der Produktion und Logistik, wenn ein Unternehmen das hat. Und diese Daten müssen dann umgewandelt werden über sogenannte Emissionsfaktoren in CO2-Äquivalente. Das heißt, alle 6 verschiedenen Klimagase werden ausgedrückt und umgerechnet dann wiederum in CO2, damit man eine Kennzahl hat, die man auch miteinander vergleichen kann und es damit dann vereinfacht wird, die auch im Blick zu behalten.
Und das idealerweise in Realtime, sodass Realtime-Dashboards entstehen. Ist das der Plan?
Ganz genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Und da wir es den Unternehmen so einfach machen wollen wie möglich, arbeiten wir mit den Daten, die es bereits im Unternehmen gibt und mit den Systemen, die es dort bereits gibt und sehr gerne auch mit den Rohdaten, was dann aber schnell mal jede Menge Daten sein können.
Also insofern, ihr arbeitet Entschuldigung, noch eine kurze Nachfrage zu den Daten. Ihr arbeitet quasi auch oder vor allen Dingen an der Homologisierung und Normalisierung von Daten. Macht also das Unvergleichbare vergleichbar, die unterschiedlichen Standards alle miteinander auswertbar, funnelt die Daten in die richtige Datenbank, den großen Datenlake, den ihr dann homologisiert und normalisiert auswerten könnt.
Ja, ganz genau. Denn darin liegt auch ein großer Mehrwert für unsere Kunden, wie du auch eingangs schon sagtest, das Benchmarking. Also wo stehe ich denn jetzt überhaupt als Firma? Bin ich besser oder schlechter als Firmen mit einem vergleichbaren Emissionsprofil? Und auch sowas gab es bisher noch nicht. Also es gibt keine einzige Datenbank, die wirklich alle CO2-Kennzahlen von Unternehmen aggregiert. Es gibt einige Initiativen, wie zum Beispiel das Carbon Disclosure Project, aber da sind längst nicht alle Unternehmen dabei. Und ich glaube, wenn wir da als Menschheit sozusagen auf ein neues Intelligenzniveau in unserem Verhalten kommen wollen, indem wir uns sozusagen klimaintelligent verhalten, dann ist das erstmal, dann brauchen wir da erstmal sehr viel mehr Transparenz darüber, wo wir überhaupt stehen.
Ein guter Punkt, und das ist ja eigentlich verblüffend, wenn ich mich richtig erinnere, haben die ersten Unternehmen mit Nachhaltigkeitsberichten begonnen vor ungefähr 20 Jahren. Die meisten Unternehmen haben vor etwa 10 Jahren ihre Nachhaltigkeitsberichte integriert in den normalen Geschäftsbericht. Ja. Und trotzdem hat sich niemand bisher daran gestört, wie du vorhin sagtest, dass man an der roten Ampel bei Salesforce nachgucken kann, wie viel Geld werde ich im 4. Quartal des Jahres 2021 machen, aber nicht nachgucken kann, wie viel CO2 emittiere ich gerade oder Äquivalente. Eigentlich seltsam. Wie erklärst du dir diesen Unterschied in der Reporting-Qualität?
Ja, ich glaube, dafür muss man so ein bisschen in die Historie gucken. Es gab sozusagen schon mal eine Cleantech-Welle, so um die kurz vor der Finanzkrise war das. Da gab es schon mal irgendwie 2-3 Jahre. Damals gab es dann auch ein paar Softwareunternehmen, die auch das Carbon Accounting, so wie wir jetzt heute, vereinfachen wollten oder vereinfacht haben. Und da haben sich relativ viele Investoren damals aber ein bisschen die Finger verbrannt. Es kam, es war auch damals eine Aufbruchsstimmung und man hat gedacht, so jetzt geht's richtig los. Und dann kam die Finanzkrise und dann haben die Unternehmen sich plötzlich wieder zurückgezogen und eigentlich nur um sich selber gekümmert, weil sie dann plötzlich ganz andere und essentielle Schwierigkeiten hatten. Und ziemlich viel von dem Geld, was in die sogenannten Cleantech-Investments damals geflossen ist, da war auch viel Hardware dabei, war weg. Und danach haben jetzt erstmal viele Unternehmen und auch Investoren davon wirklich die Finger gelassen, gesagt so, okay, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und deswegen, also so erkläre ich es mir, ne, dass es tatsächlich jetzt auf so einem antiquierten Niveau sozusagen sich bewegt.
Und, ja, das kann gut sein. Und wenn jetzt euer modernes Datenmanagement-Tool mit Realtime-Dashboards entsteht, man kann es, wie gesagt, an der roten Ampel nachgucken, was man gerade emittiert, dann geht es darum, die CO2-Emissionen zu verringern. Also erstmal messen, dann verändern. Wie bekanntlich, was man nicht messen kann, das wird auch nicht verändert. Also man misst es jetzt erstmal. Was ist dann der nächste Schritt? Wie trägt euer System dazu bei, dass die Emissionen nicht nur beobachtet, sondern auch verringert werden können?
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil natürlich ist die Messung kein Selbstzweck. So. Was auch jeder verstehen muss, ist, es geht nicht nur darum zu messen, um dann auszugleichen und weiterzumachen mit Business as usual, sondern es geht tatsächlich darum, jetzt den Fußabdruck zu verringern. Aber das wollen wir natürlich tun mit den richtigen Hebeln und auch mit den größten Hebeln, weil sonst macht man im Zweifel was und fühlt sich gut, wenn man sagen so, naja, wir trennen jetzt ja Müll oder wie auch immer, aber es ist gar nicht der effektivste Hebel, an dem wir da ansetzen. Insofern ist die Messung sozusagen die Grundlage dafür, um dann die effektivsten Reduktionsmaßnahmen einleiten zu können. Diese unterteilen wir immer in zum einen in Quick Wins, die einfach jedes Unternehmen machen sollte.
Und Eisenbahn statt Flugzeug machen. Oder zum Beispiel?
Eisenbahn statt Flugzeug oder auch Grünstrom einfach. Und da gibt es leider auch tatsächlich immer noch viele Unternehmen, die das noch nicht haben. Das ist sicherlich einer der allergrößten Reduktionshebel. Andere Reduktionsmaßnahmen sind dann ein bisschen mittelfristiger oder langfristiger oder stehen dann zum Beispiel auch erst an, wenn die nächste große Einkaufsentscheidung getroffen wird oder die nächste große Ausschreibung getroffen wird. Und da unterstützt unser System auch dabei, die Nachhaltigkeitskennzahlen zusätzlich zu den anderen Kennzahlen mit aufzunehmen, zum Beispiel bei einer Ausschreibung oder bei einer Einkaufsentscheidung. Also den Lieferanten zukünftig zu sagen, mir ist immer noch wichtig, wie deine Qualität ist und mir ist auch immer noch dein Preis wichtig, aber mir ist zusätzlich auch noch wichtig, wie dein Fußabdruck ist und wie nachhaltig du aufgestellt bist.
Anna, gib uns doch bitte nochmal einen Überblick über, wie die Klimaschutzwirtschaft in Zukunft funktionieren wird. Ich male mal bewusst zwei Szenarien auf, die sich stark unterscheiden. Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Das eine Szenario ist, es gibt eine Offset-Wirtschaft. Hier wird CO2 erzeugt. Anderswo wird Wald aufgeforstet oder zumindest nicht abgeholzt. Das CO2 wird gebunden. Das andere ist, es ist eine Vermeidungswirtschaft. Es wird so gut wie möglich vermieden, was man an Emissionen vermeiden kann. Was wird in 10, 15 Jahren von heute an die entscheidende Wirtschaftsform werden?
Also die ersten Wirtschaftsform, die du gerade skizziert hast, also diese Offset-Wirtschaft, wird es so nicht geben, weil wir dann knöcheltief in 10 Jahren mitten in der Klimakrise stehen und damit aber nur einen Teil dessen tatsächlich bewegen können. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch, sieht man auch, wenn man mal die Klimaneutralitätsmeldungen der Unternehmen verfolgt ein bisschen. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich alle verstehen. Wir können nicht einfach nur ausgleichen und hier so weitermachen wie davor, sondern wir müssen alle reduzieren. Wir müssen vermeiden, dass einfach noch mehr CO2 in die Luft geblasen wird. Und dann müssen wir zusätzlich auch noch alles CO2, was wir in den letzten Jahrzehnten da schon in die Luft geblasen haben, dort auch wieder rausholen. Und das wird noch eine Aufgabe sein, die uns noch über viele Jahrzehnte beschäftigen wird. Also insofern das Ausgleichen ist ein sinnvoller Schritt, aber es kann immer nur einen Schritt von vielen sein. Und eigentlich sollten nur Emissionen ausgeglichen werden, die bereits in der Vergangenheit liegen oder die partout momentan nicht reduziert werden können.
Und wenn man das jetzt ins Gewicht bringt, wie viel müssen wir vermeiden und wie viel können wir ausgleichen, prozentual?
Also ja, ich habe die gleiche Frage gestellt. Es gibt gar nicht so eine leichte Antwort darauf. Es hängt von unglaublich vielen Faktoren ab und die ganze Klimawissenschaft ist natürlich auch ein unglaublich komplexes Feld. Die Antwort von unseren Experten im Team war geschätzt circa 30-40%, die durch Kompensation, aber durch wirklich wirkungsvolle Kompensation erreicht werden können. Die anderen 60-70% müssen aus der Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks kommen. Und am Ende des Tages müssen wir generell auf ein Net-Zero-Szenario zusteuern. Das heißt, einfach gar keine Emissionen mehr in die Luft entlassen.
Und das ist technisch möglich, auch mit heute schon bekannten Technologien?
Viele, viele Technologien sind da, noch nicht alle, aber viele Technologien sind da und es geht jetzt wirklich darum, diese Technologien zu skalieren und dafür müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen und das sehen wir leider noch immer, dass das nicht der Fall ist. Die Politik macht noch immer zu zögerliche Schritte, es werden Gesetze entlassen, die dem Ganzen wieder entgegenwirken, wie zum Beispiel dieses Abstandsgesetz von den Windrädern. Also ein Großteil der Technologien ist schon da, Andere Technologien sind in der Mache, wie zum Beispiel Carbon Removal Technologien. Das sind dann riesengroße Turbinen, die die Luft filtern und das CO2 tatsächlich wieder aus der Luft holen. Sind noch nicht massenfähig, werden es aber in wenigen Jahren sein. Insofern, die Technologien stehen bereit. Wir müssen sie nur nutzen.
Nenn es doch vielleicht noch einige andere Beispiele, die man nicht so kennt. Elektroauto hat mittlerweile jeder verstanden, Solarpanel haben auch viele verstanden. Groß diskutiert wird das Thema Zement- und Betonindustrie, in Zukunft Häuser bauen. Würde mich auch interessieren, wie du darüber denkst. Werden wir in Zukunft, ähnlich wie die Amerikaner, eher in Holzhäusern wohnen? Werden wir auch Hochhäuser aus Holz bauen? Aber nenn bitte noch mal einige Beispiele, die in die Richtung gehen, wie die Turbine, gerade Technologie, die noch nicht jedem bekannt sind. Viel wird geredet über Pflanzen, die CO2 nicht nur aus der Luft saugen und aufnehmen, sondern sogar im Boden verstauen können, wenn du uns da nochmal einen Überblick geben könntest.
Ja, also in dem Carbon Removal Bereich unterscheidet man in Nature-Based Carbon Removal und Technical Carbon Removal. Und im Nature-Based Carbon Removal gibt es ganz, ganz viel Potenzial noch, was wir bisher aber ja weitestgehend eigentlich vernachlässigt haben. So, das, was uns bekannt ist, ist das Bäume pflanzen, klar, ne? So, dass der Baum irgendwie speichert CO2. Aber es gibt andere Hebel, die eigentlich noch viel effizienter sind. Einen sprachst du gerade an, das ist die Landwirtschaft. Also alle nackte Erde, so wie wir sie in der konventionellen Landwirtschaft überall haben, auf den Feldern, ist wahnsinnig schlecht, weil sie ganz viel CO2 freigibt aus dem Boden. Andersrum würde, wenn dort Pflanzen wachsen würden, wenn das bedeckt wäre, wenn dort die richtigen Pflanzen, wenn das das ganze Jahr über bedeckt wäre, würde dort ganz, ganz viel CO2 gespeichert werden in den Wurzeln. Oben ist ja häufig nur ein kleines Stück der Pflanze. Das 2- bis 3-fache davon ist nochmal im Boden, in den Wurzeln. Also die Landwirtschaft hat das Potenzial, eigentlich die komplette Klimakrise zu lösen, wenn wir denn radikal genug umdenken würden. Und andere Nature-Based Removal-Möglichkeiten sind zum Beispiel auch Algen. Es gibt Ansätze, Algen unter Meeren, die auch ganz, ganz viel CO2 speichern, in großen Mengen auszurollen und damit einen Beitrag zu leisten.
Ja. Du hast dich, nachdem du mit Julia Bösch gemeinsam und dem Team bei Outfittery sehr erfolgreich warst, nach 6 Jahren, wie vorhin schon angesprochen, entschieden, das Unternehmen zu verlassen, ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Es wird oft gefragt, haben Sie die Verbesserungen für Frauen in Deutschland, die Bedingungen für Frauen für die Gründung von Unternehmen in Deutschland verbessert? Wie ist dein Eindruck gewesen? Spürst du überhaupt einen Unterschied, Gründung durch Frau versus Gründung durch Mann?
Weiß ich nicht, ich war noch nie ein Mann, aber ich kann auf jeden Fall mich da nicht beklagen. Ich weiß, dass es allerdings schon so ist und das ist ja auch keine persönliche Meinung, sondern das sind einfach die nackten Zahlen, dass Frauen und weibliche Gründerteams aber de facto noch immer sehr viel weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen von Investoren. Und ich glaube,
du hast aber andere Erfahrungen gemacht jetzt, oder?
Ich habe andere Erfahrungen gemacht, das stimmt. Deswegen sage ich auch, es ist keine persönliche Meinung und ich habe andere Erfahrungen gemacht. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gehen nur 2% des weltweiten Venture Capitals an Frauen. Und ich glaube, das Problem dahinter ist, und das besteht nach wie vor, ist ein gewisser unconscious bias, der ist noch nicht mal bewusst, oder ne, weil irgendwie da irgendwelche Männer irgendwie verhindern wollen, dass Frauen irgendwie da auch erfolgreiche Unternehmen gründen, ganz und gar nicht, sondern er liegt einfach in der Natur der Sache, dass Investoren, die Startups Geld geben, meistens noch ganz wenige Zahlen haben oder ganz wenige Kriterien haben, auf denen sie ihre Entscheidung überhaupt basieren können. Und eins der Kriterien ist immer, traue ich meinem Gegenüber das denn zu, das zu schaffen? Und um das zu entscheiden, gibt es ein unconscious bias, dass man eher in Teams und seinesgleichen investiert. Und wenn, solange auf der Partnerebene bei Investoren fast ausschließlich Männer sitzen, ist das ein Problem, wenn dann ein Frauenteam pitcht und sagt, ich möchte für meine Startup-Idee Geld haben.
Ja, wo siehst du euer Unternehmen in 5 Jahren? Was habt ihr geplant? Relativ viel Geld am Start. Wo wollt ihr hin?
Also wir wollen das Ganze groß machen, skalieren. Wir sehen unglaublich viel Bedarf im Markt. Wir werden weiterhin industrieagnostisch mit Unternehmen zusammenarbeiten. Schon jetzt arbeiten wir mit HelloFresh, mit Home24, mit dem Economist zusammen. Also mit Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. und wollen einfach dieses Thema in die Chefetagen bringen und den Unternehmen die Tools an die Hand geben, um es auch tatsächlich zur Chefsache machen zu können oder Chefin.
Also wir stellen uns Planetly in 5 bis 10 Jahren vor als eine Art Tableau-Software oder SAP oder Signavio ist ein ganz gutes Beispiel, ja, wo es auch um die Visualisierung von Unternehmensprozessen geht, bekanntlich für 1,1 Milliarden verkauft an die SAP. Also in diese Richtung strebt ihr mit eurem Produkt.
Ja.
Ja. Und das Geschäftsmodell ist ein SaaS-Geschäftsmodell. Was zahlen eure Kunden wofür?
Der Preis für die Software ist davon abhängig, wie viele Standorte die Kunden haben und auch welche Module der Software sie nutzen. Also hast du Logistik oder hast du Produktion oder nicht. Je nachdem kostet es von ein paar hundert Euro im Monat bis ein paar tausend Euro im Monat. Es ist generell alles überschaubar von den Kosten. Wir wollen nicht, dass irgendein Unternehmen nicht klimaneutral werden kann, nicht seine Emissionen tracken kann, weil sie sagen, sie haben dafür kein Geld. Und diese Möglichkeit haben wir halt einfach mit Software, die im Zweifel sehr viel günstiger ist als der Berater, der da reinkommt und dann dicke Beratertage abbucht.
Verkauft ihr die Lizenzen pro Seat oder gibt es Generallizenzen für das gesamte Unternehmen, sodass es für das Unternehmen fast schon interessant ist, jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin das Dashboard zur Verfügung zu stellen?
Genau, es gibt einige Admin-Lizenzen. Es gibt die Hauptlizenz für den oder die sogenannte Climate Officer. Das ist sozusagen unser Counterpart in den Unternehmen. Es ist keine Vollzeitposition, sondern das ist häufig eine Person, der das Thema sehr am Herzen liegt und die das Thema intern vorantreibt. Es ist außerdem möglich, für das gesamte Team dort Lizenzen anzulegen. Denn genau das, was du ansprichst, wollen wir erreichen, dass man wirklich diese Zahlen auch mit dem Team teilt. Denn es ist immer zu einem großen Teil, ist Nachhaltigkeit ein Kulturwandel, den man da anstrebt. Und ohne die Mitarbeiter mitzunehmen, klappt es nicht. Und es wäre zudem auch noch dumm von den Unternehmen, denn einer der größten Benefits für ein Unternehmen, klimaneutral zu werden, liegt darin, dass es die eigene Arbeitgebermarke enorm aufwertet. Und das habe ich jetzt schon von vielen unserer Kunden gehört, die gesagt haben, ich hatte noch nie so eine Begeisterung im Team, wie als ich, nachdem wir unsere Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt haben. Also 70% der Arbeitnehmer heutzutage wollen lieber für ein klimaneutrales Unternehmen arbeiten und 83% würden länger in dem Unternehmen bleiben.
Du machst einen sehr entschlossenen, willensstarken Eindruck. Gründen ist nie leicht. Auch für dich wird Gründen mit Schwierigkeiten einhergegangen sein. Wo nimmst du die Energie her? Was motiviert dich neben dem Thema als solchen? Woher kommt die Kompetenzvermutung gegen dich selbst? Du kommst aus der Modebranche, jetzt machst du Cleantech, Klimatechnologie, völlig neues Feld. Wo nimmst du das Selbstbewusstsein, die Kraft her?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss schon sagen, ich genieße es über alle Maßen, den Luxus zu haben, meine tägliche Arbeitszeit und Kraft in ein so wichtiges Thema zu stecken. Und auch damit verbunden, mit den tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die uns mit bei Planetly jetzt auf dieser Reise begleiten. Und ich habe hier auch überhaupt gar nicht, ich beanspruche gar nicht die geballte Kompetenz irgendwie in diesem super komplexen Bereich für mich, sondern habe da einfach jetzt die richtigen Leute zusammengeholt und an den Tisch geholt, die besten Leute aus Tech, Data, Produktmanagement, aber auch die besten Leute aus dem Carbon Intelligence Bereich. Also unser Head of Carbon Intelligence hat zum Beispiel den gesamten CO2-Fußabdruck in der Logistik des VW-Konzerns für 10 Jahre verantwortet. Der schreibt die Standards mit, der sitzt in Normierungsgremien und so. Und das ist für mich höchst inspirierend, dem zuzuhören und davon zu lernen. Und ich glaube, insofern ist es für mich eine Kombination aus, es ist sinnvoll, was ich tue, ich kann trotzdem einen Beitrag leisten durch meine unternehmerische Erfahrung und es macht einfach im täglichen Spaß, weil wir so tolle Leute mit an Bord haben.
Der größte Fehler, den du bisher gemacht hast, was hättest du, aus Fehlern lernt man, ich weiß, aber was hättest du dir gerne erspart?
Ich glaube, da gibt es gar nicht diese eine Sache, aber natürlich habe auch ich im Laufe meiner Karriere und im Laufe meines Unternehmerdaseins immer mal wieder irgendwie große Zweifel gehabt. Und ich glaube, Ich glaube, Zweifel bringen einen nicht weit. Und ich sehe häufig auch gerade bei Frauen die Tendenz, zu viel zu zweifeln, was alles schief gehen könnte. Und auch wenn ich, glaube ich, da wahrscheinlich irgendwie so ein Vorzeige-Exemplar einer weiblichen Unternehmerin vielleicht irgendwie bin, habe auch ich diese Zweifel. Und im Nachhinein denke ich mir, hätte ich nicht haben müssen. Hat mich nicht weitergebracht. Was mich weitergebracht hat, ist zu machen, einfach mal zu versuchen und ohne große Zweifel an die Dinge ranzugehen. Und entweder es klappt oder ich lerne was draus. So, ja? Either you win or you learn. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das, worauf es ankommt.
Kann es sein, dass die Zweifel dich selber weitergebracht haben, so wie es ja auch dazugehört, wenn man auf dem Hochhaus steht, hat man Angst vor der Tiefe. Und die Angst ist sehr gesund, weil man nicht zu nah an die Kante geht. Kann es also sein, dass man mit ein paar Zweifeln ganz gut gerüstet ist für das Unternehmertum?
Vielleicht auch doch.
Lieber ohne. Vielleicht zum Abschluss noch, Julia und du, ihr habt sehr eng, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Jetzt muss Julia nicht alleine, sie hat ein tolles Team, aber alleine weitermachen. Wie ist es, wenn man nach so langer erfolgreicher Tätigkeit dann unterschiedliche Wege geht?
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Auseinandergehen sehr, sehr gut hingekriegt haben, weil das ist eine Kunst. Und häufig, das ist so irgendwie in Arbeitsbeziehungen oder auch in privaten Beziehungen, entscheidet sich die Qualität auf den letzten Metern. Und da Julia und ich 7 Jahre wirklich wahnsinnig eng miteinander zusammengearbeitet haben, uns auch da haben helfen lassen, wir haben immer mit einer Coachin auch zusammengearbeitet, sind wir beide super froh und stolz darauf, dass wir das so gut hingekriegt haben, jetzt so gut auseinanderzugehen. Ich bin nach wie vor im Board bei Outfittery, in 2 Stunden telefonieren wir. Also wir sind noch in engem Kontakt und ich bin auch über alle Maße dankbar, dass sie Outfittery so toll weiterführt, wie sie das tut.
Dann ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Das war Anna Alex von Planetly. Danke fürs Zuhören.
Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@hype.co.